Hallo und herzlich willkommen hier im Ozeankind-Podcast. Ich bin Marina und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um ein wichtiges Thema. Die meisten von uns tun es jeden Tag. Es geht ums Essen. Es geht um unsere Ernährung und welche Folgen sie für unseren Planeten und die Menschheit hat. Lass dir mal die folgenden Zahlen auf der Zunge zergehen. Wir schaffen es, 75 Milliarden Nutztiere pro Jahr weltweit zu füttern, aber gleichzeitig leiden 690 Millionen Menschen unter Hunger. Das sind Zahlen aus 2020. Die Tierhaltung ist laut der FAO für bis zu 18% der globalen menschengemachten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Das ist mehr als der gesamte Verkehr, also alle Flugzeuge, Autos, LKWs, die Züge weltweit. Die Wahl deiner tagtäglichen Ernährung hat einen großen Einfluss auf das Klima. Daher freue ich mich sehr, mit dir heute diese Folge teilen zu können. Ich habe Dr. Kurt Schmidinger zu Gast. Er ist Lebensmittelwissenschaftler, Geophysiker und auch Gründer des Projektes Future Food, das sich mit Alternativen zu Tierprodukten beschäftigt. Wir sprechen über die Auswirkungen unseres Fleischkonsums für die Umwelt und das Klima, über die Zusammenhänge zwischen Pandemien und industrieller Nutztierhaltung und fragen uns, ob eine Welt nur aus VeganerInnen realistisch ist und was sich auf jeden Fall ändern muss in unserer Agrarwirtschaft. Also ich würde mich unendlich freuen, wenn du ohne Vorurteile in dieses Interview reingehst und mit offenem Herzen die Fakten auf dich wirken lässt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, heute einen weiteren Experten bei uns im Podcast zu haben. Und zwar ist es der Dr. Kurt Schmidinger. Er ist Lebensmittelwissenschaftler und Geophysiker. Und er ist zudem Gründer des Projekts Future Food, das sich mit Alternativen zu Tierprodukten beschäftigt. Hallo Kurt, ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir über dieses ganze Feld Ernährung sprechen, vor allem im Sinne der Klimakrise oder was die Ernährung im Kontext zum Umweltschutz überhaupt zu tun hat. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Marina. Hallo, freut mich auch.
Magst du dich nochmal selbst gerne vorstellen, damit wir alle so ein bisschen ein Gefühl für dich und deinen Beruf, deine Position, deine Mission bekommen? Mhm.
Ja, es ist so ein Fleckerlteppich an verschiedenen Aktivitäten und Tätigkeiten, die sich einfach so ergeben haben, aus meiner Biografie heraus. Also normalerweise ist man nicht Geophysiker und Lebensmittelwissenschaftler zugleich, weil das eine mit dem anderen eigentlich nichts zu tun hat. Aber es hat sich einfach so ergeben. Also ich habe zuerst einmal Meteorologie und Geophysik studiert und bin dann in dieser Zeit eigentlich über die ganze Massentierhaltungsproblematik gestolpert und war aber schon im Studium fast fertig. Und habe dann begonnen, mich so ein bisschen auf diesen zu fokussieren, nicht nur auf Tierethik und diese Bereiche, sondern eben auch auf Ökologie und im Laufe der Zeit dann auch auf Ernährung und Alternativen, vor allem für die Zukunft, weil ich glaube halt einfach, dass es nötig ist, Alternativen zu haben, um eben das Problem aus der Welt zu schaffen. Wahrscheinlich hätten wir die Sklaverei auch nicht aus der Welt geschafft, ohne die Erfindung von landwirtschaftlichen Maschinen. Und so ähnlich, glaube ich, halt, wird es bei der Massentierhaltung eben auch sein. Wir brauchen eben gute Alternativen, wir haben jetzt schon einige und die müssen halt nur besser werden. Deswegen habe ich irgendwann mal die Idee gehabt, dieses Future Food Projekt zu gründen. Aus dem ist dann diese Lebensmittelwissenschaften entstanden. Das Ganze ist gepaart mit Aktivismus im Umwelt- und Tierbereich. Und um dann auch von was leben zu können und nicht abhängig sein zu müssen von diesen Aktivitäten und mir frei entscheiden zu können, wo ich quasi meine Schwerpunkte setze, bin ich auch noch im IT-Bereich und verdiene dort mein Geld. Das ist so grob gesagt, wie das alles so entstanden ist, in ganz kurzer Version.
Ja, Wahnsinn. Dein Tag hat dann anscheinend mehr als 48 Stunden bei all den Sachen, um die du dich kümmerst.
Ja. Naja, oder ich bin einfach schon ein bisschen älter und das Leben, ja, packt halt einfach so nacheinander die Sachen rein. Und klar, wenn jetzt einer 25 ist und hat so eine Biografie, na okay, aber wenn man 50 ist, dann kann man das schon mal haben.
Okay, aber finde ich großartig, all das, was du machst. Und ich freue mich sehr, mit dir jetzt genau über dieses Thema zu sprechen, inwiefern unsere Ernährung was mit der Umwelt, mit Umweltschutz, neben der ganzen Sache Tierethik natürlich zu tun hat. Aber ein Satz, was mir immer so auch persönlich so ein bisschen übel aufstößt, ist, dass ja viele sagen, es ist meine individuelle Entscheidung, was ich esse und wie viel ich esse. Und ich finde, gerade in Zeiten der Klimakrise stimmt dieser Satz irgendwie nicht mehr.
Streng genommen hat er nie wirklich gestimmt, weil gerade bei Tierprodukten natürlich immer auch fühlende Lebewesen auch betroffen sind und es gibt viele Wechselwirkungen, also auch vor der Klimakrise schon die Zerstörung von Amazonas für Rinderweiden und diese oder für Futtermittel, die dann exportiert werden nach Europa und so weiter. Artenvielfalt, Wasserverschmutzung, Wasserverbrauch und viele, viele andere Themen, die eigentlich immer schon die Allgemeinheit betroffen haben, die Entstehung von Pandemien, Antibiotika, die verwendet werden in der industriellen Nutztierhaltung und Multiresistenzen heranzüchten, auch das ist eigentlich was, wo wir immer auf das Kollektiv schauen sollten. Also ich kann jetzt sagen, für die Produktion von etwas, was mir jetzt gut schmeckt und was einigermaßen billig ist, zum Beispiel opfer jetzt die Antibiotika der nächsten Generationen. Es ist ja zum Beispiel so, um dieses Thema jetzt einfach mal exemplarisch rauszuholen, dass wir ca. 80% unserer Antibiotika weltweit in der industriellen Nutztierhaltung verwenden. Und wir haben große Chancen, wenn man WHO, FAO und so weiter sich anhört, wir haben große Chancen, dass wir in absehbarer Zeit keine funktionierenden Antibiotika mehr haben. Und das ist auch keine Privatsache, wo ich sage, naja, dass ich kann machen, was ich will. Also wir haben immer, gerade in einer Welt, wo wir so viele Menschen sind, einfach immer kollektive Verantwortung. Und natürlich auch fürs Klima. Aber das Klima ist nur ein Punkt von vielen, wo wir im Zusammenhang mit unserem Konsum von Tierprodukten einfach eine kollektive Verantwortung haben.
Ja, das ist so krass, dieser eine Punkt, den du jetzt erst schon mal rausgezogen hast. Und ich stimme dir da voll und ganz zu. Aber wie vielschichtig das doch ist, was jeder Einzelne tagtäglich dreimal oder mehrmals am Tag verzehrt. Bei welchem Punkt wollen wir denn anfangen, damit wir so einen guten Überblick für unsere ZuhörerInnen schaffen können?
Dann machen wir Umwelt und Klima, weil das eigentlich ja Deine Ausgangsfrage war. Es ist im Prinzip ja, weil du vorher gesagt hast, also es ist quasi nicht bekannt. Ich meine, es gibt schon immer wieder, vielleicht lebe ich auch bis zum gewissen Grad immer in einer Blase. Ich kriege natürlich immer Medienberichterstattung mit in diesem Bereich, weil man das die Leute dann einfach von allen Seiten zustecken. Und gefühlt habe ich schon das Gefühl, dass es jeden Tag irgendwo groß in irgendwelchen Medien ist, dass die Nutztierhaltung, der Konsum von Tierprodukten einfach ein Riesenproblem fürs Klima ist. Aber wahrscheinlich, wenn man nicht in dieser Blase lebt und nicht so selektiv diese Berichte mitkriegt, wird es schon so sein, wie du das sagst, dass es eben immer noch total unterrepräsentiert ist. Wie wichtig ist jetzt die Ernährung und gerade die Tierprodukte im Zusammenhang mit Klimawandel? Da gibt es ja unterschiedliche Zahlen. Da gibt es ja die FAO, die UNO-Landwirtschaftsorganisation, hat einmal gesagt, 18% des vom Menschen gemachten Klimawandels ist durch die Nutztierhaltung bedingt und das wäre dann immerhin mehr als der gesamte weltweite Verkehr. Also alle Flugzeuge, Schiffe, Autos, LKWs und so weiter zusammen. Später haben sie es dann auf 14,5% revidiert. Immer noch viel. Aber dann gibt es eben auch viele Studien, die sagen, es ist viel höher. Und da spielt mit rein, dass man die Frage, was man eben mit einberechnet. Und etwas, was wo ich selber mal eine Publikation gemacht habe und was mich sehr freut, die geht jetzt indirekt sehr stark durch die Decke, war damals noch scheinbar der Zeit ein bisschen voraus. Wir haben sowas wie Opportunitätskosten so vor 10 Jahren in einer Studie mitberechnet, in diesen sogenannten Lifecycle Assessments. Lifecycle Assessment ist im Prinzip so die Standardmethode für die Klimabilanz. Also immer, wenn man irgendwo liest, für 1 Kilo von diesem Produkt sind 3 Kilo CO2 oder CO2-Äquivalente oder was auch immer entstanden, dann ist da dahinter eben diese sogenannte Lifecycle-Assessment-Methode dahinter. Da misst man einfach den gesamten Lebenslauf von einem Produkt und dann wie viel CO2 dafür oder andere Treibhausgase umgerechnet in CO2 wird dann alles und dann liest man halt, was da an Emissionen entstanden ist. Aber es gibt eben noch was anderes, was nicht nur Emissionen sind, sondern eine Opportunitätskosten. Das ist im Prinzip sowas, wenn ich zum Beispiel eine große Fläche brauche für irgendwas, dann hindere ich diese Fläche, dass dort zum Beispiel natürliche Vegetation, ein Wald im Idealfall ist. Und dieser Wald wäre ja eine Riesensenke für CO2. Also eine riesen, wie soll ich sagen, das CO2 wäre dort gebunden als Kohlenstoff. Also das Gegenteil von dem, was man macht, wenn man zum Beispiel einen Regenwald verbrennt, dann wird das CO2 in die Atmosphäre abgegeben. Aber wenn, umgekehrt, wenn ich das Ganze wieder bewalden würde, dann würde ja sehr viel von dem CO2, das wir schon in der Atmosphäre haben, wieder zurückgebunden. Wenn ich aber dann diese Fläche brauche, um irgendwas zu machen, dann verhindere ich diese CO2-Senke, und das sind dann sogenannte Opportunitätskosten. Und die sind nicht einberechnet in die ganzen Klimabilanzen. Und die spielen natürlich bei etwas, was sehr viel Fläche braucht, eine große Rolle. Und damit sind wir beim Flächenverbrauch der Nutztierhaltung. Und der liegt in etwa bei 2/3 aller menschlichen Aktivitäten, wenn man die Forstwirtschaft jetzt nicht als menschliche Aktivität mitzählt. Dann ist es so, dass wir auf 2/3 der Flächen, die wir weltweit, wo wir irgendwas tun als Menschen, machen wir Tierprodukte. Und auf dem letzten Drittel machen wir dann pflanzliche Produkte für die Ernährung. Alle Städte, alle Verkehrswege, Bergbau, alles, was wir heute, ganze Industrie, alles andere machen wir auf einem anderen Drittel der Flächen, die wir nutzen. Und 2/3 der Flächen, die wir nutzen, sind also nur für Tierprodukte. Das sind vor allem natürlich Weideland sehr viel, aber auch eben die großen Flächen, die man braucht, um Futtermittel anzubauen. Weil das einfach ineffizient ist, wenn man die pflanzlichen Produkte nicht direkt konsumiert als Mensch, kurze Nahrungskette, sondern wenn man sie verlängert, diese Nahrungskette, wenn man also die Produkte Soja zum Beispiel eben nicht direkt konsumiert, sondern an die Tiere verfüttert und die dann in ihrem Stoffwechsel nicht aus einer Kalorie Soja eine Kalorie Fleisch machen, sondern das meiste für einen eigenen Stoffwechsel, für einen eigenen Metabolismus brauchen. Also anders gesagt, so wie bei uns, wenn ich ein Kilo von irgendwas esse, dann nehme ich nicht ein Kilogramm zu, Gott sei Dank, sonst hätte ich ein großes Problem, sondern das meiste brauche ich einfach, um meine Lebensfunktionen aufrechtzuerhalten. Und bei den Nutztieren ist es halt auch so. Und deshalb gehen in dieses System im Durchschnitt 7 Kalorien rein in die Tiere und eine Kalorie Fleisch kommt hinten raus. Und der Rest sind Schlachterpfälle und vor allem Exkremente. Und was wir derzeit tun, ist auf einer ganz großen Fläche weltweit, auf großen Teilen ehemaliger Regenwälder, bauen wir unterm Strich, wenn man sich den Input-Output anschaut, eigentlich Exkremente an. Also wir zerstören den Amazonas, um dann Gülle zu produzieren auf diesen Flächen letztlich. Also das ist nicht besonders sinnvoll. Und das Problem ist eben, dass das auch sehr klimarelevant ist, aber in der Methodik, wo man nur Emissionen misst, also nur das, was quasi wir in die Atmosphäre rauslassen, da kommt das einfach nicht vor. Weil dort eben Opportunitätskosten, also Potenzial dieser Fläche, wenn ich keine Tierhaltung hätte und wieder Wald, was ich dann das Klima schützen könnte, einfach nicht mitberechnet wird. Und wir haben das damals erweitert und vor 10 Jahren, also eine holländische Wissenschaftlerin und ich haben ein Paper publiziert. Wir haben das auch ein bisschen Medienarbeit gemacht damals und das war, ja, das war nicht so großartig. Und der Aufwand war sehr groß und ich habe damals gedacht, okay, also diese Form von wissenschaftlicher Arbeit, wenn ich so Kosten-Nutzen-Analyse mache, erstmal braucht man natürlich eine zündende Idee dazu, das hat man auch nicht jeden Tag. Und ich habe das damals irgendwie so empfunden, es wäre auch ein sehr großes Problem. Und was mir jetzt umso mehr freut, ist in letzter Zeit, dass so die ganz großen Plattformen weltweit und auch wirklich Studien, die dann eigentlich in allen Zeitungen weltweit groß publiziert werden, unsere Idee aufgreifen und uns auch zitieren. Also das ist auch schön. Also es ist nicht nur so, dass man die Idee klaut, sondern da hätte ich auch kein Problem damit. Sondern dass sie wirklich auch sagen, also quasi basierend auf unseren Ideen, haben die jetzt dann die Methoden weiterentwickelt, haben viel mehr Daten, als wir die damals hatten. Und damit sind die Studien viel bombastischer. Und Our World in Data, so eine Plattform, die sehr bekannt ist, hat jetzt auch unlängst unsere Zahlen und dann aufbauende Studien eben wieder zitiert und so weiter. Das heißt, es setzt sich jetzt in den Köpfen fest, dass man die Methode erweitern muss, dass man eben nicht nur Emissionen messen soll, sondern eben auch bei großem Flächenverbrauch einfach auch einrechnen soll. Das ist jetzt ein langer Monolog, tut mir leid, aber kurz zusammengefasst. Ja, man soll einfach das Potenzial dieser Flächen auch berechnen. Wenn ich Nutztierhaltung mache auf der Welt, dann verhindere ich aktiven Klimaschutz auf diesen Flächen, dann verhindere ich nämlich, dass dort Wälder nachwachsen können, dort, wo es möglich ist. Und das würde mir das Klima extrem entlasten. Und das schaffen wir nicht, ohne dass wir die Nutztierhaltung loswerden. Und dann ist der Effekt der Nutztierhaltung am Klimawandel eben weit größer als 14,5 oder 18%, sondern dann liegen wir vielleicht bei einem Drittel oder so. Das ist so eine Schätzung. Jetzt ganz exakte Zahlen gibt es da noch nicht. Es gibt auch Studien, die sagen, es ist noch viel höher, aber die sind meistens dann auch irgendwie nicht 100% exakt gemacht oder seriös. Aber in der Größenordnung dürfte es wohl liegen. Also die Tatsache, dass die Nutztierhaltung so viel Fläche braucht, ist für uns für den Klimaschutz extrem relevant. Auch wenn Flächenverbrauch per se noch keine Emission macht. Aber es verhindert eben, dass wir das CO2, das wir schon vorher schon in die Atmosphäre emittiert haben, dass wir das wieder zurückbinden. Und genau das soll man tun. Und deshalb glaube ich, ohne eine massive Veränderung in der Ernährung kriegen wir die Klimakrise nicht in den Griff.
Vielen Dank für den ausführlichen, das war kein Monolog. Ich finde das sehr spannend und ich glaube auch viele, die zuhören, ist halt eben dieser ganze Zusammenhang und die Zahlen und einfach, dass es so krass ist, dass eben unsere Ernährung viel mehr Einfluss hat. Also ich habe viel mehr einen Einfluss darauf auf Klimaschutz in der Wahl meines Essens, wenn ich tierfreie Produkte wähle, anstatt wenn ich jetzt mein Auto verschrotte oder aufs Flugzeug verzichte. Also weißt du, was ich meine? Weil oft habe ich das Gefühl, dass in den Medien immer nur um CO2 geht, aber um diese ganzen anderen Emissionen, die durch die Tiere, Nutzhaltung ausgestoßen werden, wie Lachgas und keine Ahnung, wie sie alle heißen. Die sind ja noch, genau, Methan. Nennen sie mal gerne, du bist ja der Experte. Was haben wir denn da noch neben CO2, was da?
Methan und Lachgas sind eigentlich die großen weiteren. Es gibt noch ein paar andere. Also es gab auch noch diese FCKWs, die eigentlich im Zuge der Ozonschicht-Sache in den 80ern, 90ern ein großes Thema waren, sind auch zum Beispiel sehr. Also neben der Zerstörung der Ozonschicht, was ganz was anderes wieder ist, sind sie auch sehr effiziente Treibhausgase. Aber die wichtigsten sind wohl CO2 und dann Methan.
Ja, Methan und Lachgas ist ja eigentlich viel stärker und noch schädlicher als CO2, glaube ich, ne, wenn ich jetzt richtig
informiere. Ja, aber man rechnet ja die Mengen und dann Umrechnungsfaktoren rechnet man um in sogenannte CO2-Äquivalente. Also man muss der Wissenschaft schon zugestehen, dass sie da versuchen, schon einigermaßen ehrlich oder transparent zu sein. Es ist nicht so, dass die einfach sagen, okay, Methan, das lassen wir jetzt einfach, oder es wird ein Kilogramm Methan wird so gerechnet wie ein Kilo CO2, so ist ja nicht. Also wir wissen, dass Methan viel effektiveres Treibhausgas ist, aber wenn die Mengen natürlich so viel, noch viel mehr geringer sind als beim CO2, dann ist der Gesamteffekt vom Methan trotzdem geringer als der vom Gesamteffekt vom CO2. Man kann man sich vorstellen, also wenn ich etwas sehr Giftiges habe, aber davon habe ich nur ganz wenig, und dann habe ich etwas weniger Giftiges, aber davon habe ich Riesenmengen, dann wird das weniger Giftige in den Riesenmengen vielleicht dann mehr Schaden anrichten. Deshalb rechnet man die Treibhausgase alle um in sogenannte CO2-Äquivalente, aber auch da gibt es natürlich Diskussionen, wie man die umrechnet, aber das führt jetzt für unseren Podcast wahrscheinlich viel zu weit. Aber unterm Strich ist so, Methan ist nicht zu unterschätzen und wird, glaube ich, auch in der Wissenschaft jetzt nicht mehr unterschätzt. Und das Lachgas ebenfalls. Und gerade in diesen Bereichen ist die Nutztierhaltung extrem dominant. Also gerade beim Lachgas Kunstdünger und Gülle und bei Methan Gülle und vor allem die Wiederkäuer, die das in ihren Verdauungstrakt produzieren. Das ist ein ganz wesentlicher Beitrag für die Methan- und Lachgasemissionen.
Ja, danke für die Erklärung. Nee, ich wollte auch eher darauf hinaus, dass gar nicht die Wissenschaft, die weiß das alles, dass das dieser Unterschied logischerweise und das Methan nicht zu unterschätzen ist. Bloß ich finde meistens in der Diskussion, in den ganz normalen Medien, was weiß ich, die Zeit oder Spiegel oder sonst was, wenn das dann immer mal so rauskommt, CO2 ist das Übelste, was es gibt, aber es wird nie über wirklich Methan, dass das ja noch viel schädlicher ist, gesprochen. Darum geht es einfach nur, dass es viel zu einseitig geführt wird, diese Klimakrisendiskussion, okay, in meinen Augen. Aber wie gesagt, ich bin ja eher hier
nicht der Experte. Wie gesagt, ich lebe in meiner Blase und ich kriege natürlich viele Methanartikel immer wieder zugesteckt, auch in großen Medien weltweit.
Okay, dann würde ich mich auf jeden Fall im Nachgang sehr gerne darüber freuen, dann kann ich mich auch dazu
einlesen. Also es wird schon diskutiert, aber vielleicht ist es viel zu wenig. Es ist auf jeden Fall zu wenig, weil allein schon, dass bei Klimakonferenzen eigentlich quasi das Thema Ernährung immer noch ausgeklammert wird, zeigt ja, dass wir es noch bei weitem nicht geschafft haben.
Genau, das meine ich nämlich, weil viel zu oft wird den ganzen normalen Konsumenten gesagt, bitte achtet darauf, fliegt am besten nie wieder in den Urlaub, ich dramatisiere das ganze Thema jetzt, und verschrottet euer Auto und spart Strom und Wasser und keine Ahnung was, ja, aber das Thema Ernährung wird in meinen Augen auch viel zu wenig besprochen. Also ich habe in, was weiß ich jetzt einfach, hier Lanz, ne, die Talkshow, Polit-Talkshow im deutschen ZDF, ich würde so gern mal jemanden da sitzen haben, der sagt, ey Leute, ja, wir können das alles machen, aber wir müssen unsere Landwirtschaft revolutionieren und wir müssen unseren tierischen Konsum absolut drastisch reduzieren, damit wir das auch hinkriegen. Wir können nicht nur X, Y, Z machen, sondern wir müssen auch noch gucken, dass wir auf unsere Ernährung achten. Und das wird in meinen Augen leider noch zu selten, so in der Öffentlichkeit zumindest, das, wie ich es wahrnehme, besprochen. Mhm. Ja, und da fände ich es absolut richtig und gut, dass das noch mehr getan wird, so in der breiten Masse. Aber jetzt, um mal so den Gegenpol zu haben, wie würde denn so eine Welt aussehen, in der die Menschheit oder eine Mehrheit zumindest sich vegan ernähren würde? Und ist das überhaupt realistisch? Weil oft diskutiere ich auch in meinem Freundesbekanntenkreis, ja, aber es ist doch unrealistisch, die ganze Welt wird doch nicht vegan werden. Und ja, mag ja sein, aber lass uns mal zusammen diese Utopie aufstellen. Wie würde so eine Welt aussehen?
Ja, da gibt es auch immer wieder Untersuchungen, wo Leute versuchen, halt sehr viele Faktoren mit einzurechnen und schauen, wie so eine vegane Welt funktioniert. In der Landwirtschaft wäre es einmal so, dass wir viel weniger Fläche brauchen. Das zeigt mir schon oft, also ich kriege immer wieder die Frage, wie wäre es denn überhaupt flächenmäßig möglich, wenn die ganze Welt vegan lebt? Das zeigt mir eigentlich, dass das, wovon ich immer glaube, dass jedes Grundschulkind es im Prinzip versteht, nämlich die Nahrungskette, dass die bei erwachsenen Menschen überhaupt nicht im Kopf ist. Denn die Frage ist absurd natürlich. Wenn ich aufhöre, 7 Kilo von irgendwas zu verfüttern, um 1 Kilo Fleisch zu produzieren, sondern die 7 Kilo von irgendwas einfach direkt konsumiere, dann werde ich natürlich weniger Fläche brauchen, weil dann bin ich weniger verschwenderisch unterwegs. Und das kann man auch berechnen in diesen Studien. Also wir würden viel weniger landwirtschaftlichen Flächen brauchen. Also die Weideflächen würden natürlich wegfallen und die Ackerflächen würden sich auch reduzieren. Zusätzlich noch. Und auf diesen Flächen könnte man dann natürlich alles Mögliche machen. Man hätte viele Möglichkeiten, etwas anderes zu tun. Also man könnte zum Beispiel sich überlegen, wenn wir keine fossilen Brennstoffe mehr haben, dass wir unser Plastik dann anbauen, also so maismäßig. Das sind oder Biosprit-Fragen, die jetzt momentan völlig absurd sind, weil wir, wenn wir heute bei dieser Flächenkonkurrenz eben durch die Nutztierhaltung sagen, wir wollen jetzt unsere Treibstoffe anbauen auf den Flächen, das heißt ja im Prinzip, dass wir dafür Flächen frei machen müssen und das machen wir oft im Regenwald und dann ist die Ökobilanz von dem Ganzen nicht verheerend. Wenn ich aber viel mehr Fläche hätte, weil ich aufhöre, so verschwenderisch mit den Flächen umzugehen, weil ich die Nahrungskette kurz mache und weil ich effizient bin, weil wir eben vegan leben, dann haben wir viele Möglichkeiten. Dann haben wir plötzlich viel Fläche frei. Wir können die Flächen dann dazu nützen, dass eben Wälder wieder nachwachsen und das Klima entlasten. Oder man kann sich eben auch was anderes überlegen, je nachdem, auf welcher Fläche man gerade ist. Aber also einer der wesentlichen Faktoren wäre halt mal der Wegfall dieser großen Flächenverbräuche. Weniger Grundwasserbelastung in Gegenden mit Massentierhaltung, natürlich auch im ökologischen Bereich. Und viele andere positive Faktoren für die Umwelt. Wegfall von Emissionen für den Klimawandel natürlich auch, klarerweise. Dann ist die Frage, ob man in gewissen Regionen der Welt, ob man das dann wirklich so 1:1 durchzieht. Es gibt ja in Entwicklungsländern Familien, die leben halt von ihren 2-3 Rindern oder Ziegen oder und ist deren Lebensgrundlage. Und deshalb glaube ich auch, dass das quasi so eine vegane Welt, da gibt es nicht nur 0 und 1 oder schwarz und weiß, sondern es gibt auch so quasi Schritte dorthin. Deshalb glaube ich immer, der erste Schritt ist eigentlich mal Wegfall, also dass wir mal aufhören mit der industriellen Nutztierhaltung. Das ist einfach ein Ding, das nur Nachteile hat und wo es kein Für und Wider gibt. Und dann in nachgelagerten Schritten kann man sich dann überlegen, was macht man mit diesen kleinbäuerlichen Strukturen in Entwicklungsländern? Lässt man die einfach weiter? Die haben vielleicht ihre Berechtigung. Was ist in Ländern wie der Mongolei, wo es kein Ackerland gibt, aber wo man halt quasi über Weidehaltung vielleicht doch irgendwas produzieren kann, um dort den Menschen Überleben zu sichern? Oder finden wir technische Möglichkeiten, dass man eben aus Gras zum Beispiel ohne Rinder Proteine produzieren, so wie es die Rinder ja in ihrem Körper auch machen? Denn die Rinder können eigentlich auch kein Gras essen direkt, sondern Mikroorganismen in den Rindern helfen den Rindern, Gras zu essen, mehr oder weniger zu konsumieren. Das ist ein Zwischenschritt. Und diesen Zwischenschritt könnte man ja auch aus den Rindern rausholen und direkt die Welternährung revolutionieren, indem wir uns aus Gräsern, aus Ernteabfällen, aus dem ganzen Stroh und so weiter wieder Lebensmittel machen. Da gibt es auch in dieser Richtung gibt es technologische Ansätze. Gibt viele Möglichkeiten, aber ich würde mal sagen, ein realistischer Schritt wäre, dass man zuerst einmal wirklich die industrielle Nutztierhaltung aufhört und damit auch speziell jetzt in Europa, in industrialisierten Ländern, die wirklich einen starken Schritt in Richtung Veganismus geht, wobei diese Form von veganer Ernährung nicht so klassisch vegan ist, wie man sich das vor 10 Jahren vorgestellt hat, mit irgendwelchen Verzicht, sondern das ist halt dann einfach mit pflanzlichen Fleischalternativen, pflanzlichen Alternativen zu Milch und Eiern, vielleicht auch mit weiteren Technologien, wie dass man Fleisch züchtet aus Zellen, ohne dass man die Tiere dazu töten muss und all diese Dinge. Das heißt, es kann dann durchaus sein, dass das ein Veganismus ist, den man gar nicht merkt, wo man weiterhin Fleisch isst, aber das kommt halt dann nicht mehr von getöteten Tieren und nicht mehr aus der Massentierhaltung. Und dann gewisse Regionen vielleicht weiterhin Wiederkäuer hält, vielleicht auch in den Alpen, auf ein paar Almen, wo halt kein Ackerbau möglich ist und dann eben in der Sahelzone oder eben zum Beispiel in der Mongolei, wie ich es vorher genannt habe. Das wäre dann so ein schrittweiser Ausstieg, also aus der Nutztierhaltung und speziell einmal im ersten Schritt aus der industriellen Nutztierhaltung. Und das wäre natürlich ein ganz wichtiger Schritt. Einerseits ist die industrielle Nutztierhaltung die quälerischste Form der Tierhaltung natürlich, weil diese Tiere einfach überhaupt nichts haben von dem, was das Leben lebenswert macht, und zweitens auch eine besonders gefährliche in Bezug auf Ende unserer Antibiotika, in Bezug auf Entstehung neuer Pandemien. Wir haben schon einige Ausbrüche gehabt in der industriellen Nutztierhaltung, die knapp dran waren, wirkliche Pandemien auszulösen, weltweit, wo einfach nur mehr gewisse Faktoren gefehlt haben, wie zum Beispiel die Mensch-zu-Mensch-Übertragbarkeit bei H5N1-Ausbrüchen, wo 50% der Menschen gestorben sind, die sich da infiziert haben. Also unglaublich viel, viel mehr als jetzt bei Corona. Also ganz, ganz eine andere Dimension. Aber diese Viren waren halt nicht von Mensch zu Mensch übertragbar. Aber hätte dieses Virus diese Grenze auch noch überschritten, dann hätten wir eine absolute Killerpandemie gehabt. Und wir züchten in der industriellen Nutztierhaltung, aber es ist fast wieder ein eigenes Thema, ja potenziell immer wieder solche neuen Ultraviren heran. Man muss sich das vielleicht vorstellen, ein kleines Beispiel. In der Natur ist es so, wenn ein Virus besonders tödlich ist für das Wirtstier, dann stirbt dieses Virus relativ schnell auch wieder aus. Das ist ein Selbstreinigungsmechanismus in der Natur. Warum ist es so? Das Virus mutiert, wird besonders tödlich. Die Tiere ziehen sich beim Sterben zurück. In der Natur ist das ja möglich. Und wenn die Tiere dann relativ rasch sterben mit dieser Mutation, dann können sie keine weiteren Tiere mehr anstecken, üblicherweise, und dann stirbt das Ganze einigermaßen rasch wieder aus. In der Massentierhaltung hat man das genaue Gegenteil. Dort sterben die Tiere dann vielleicht auch an so einer Mutation, aber rundherum sind halt dann noch 50.000 andere Hühner, und die stehen Körper an Körper und alle stehen im gleichen Dreck. Das heißt, auch eine so tödliche Mutation kann sich mal innerhalb dieses Betriebs wunderbar ausbreiten, und dann wird die Gülle auf die Felder gebracht und die Tiere gehen dann raus Richtung Schlachthof, wenn man es nicht vorher merkt. Die Arbeiter gehen rein und raus. Der Feinstaub wird über die Lüftungsanlagen in die Umwelt geblasen. Die Insekten fliegen da rein und raus und so weiter. Das Abwasser, also die Gülle, das habe ich schon erwähnt, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor. Die gehen Tag ein, Tag aus natürlich aber Millionen Tonnen davon in die Felder raus. Das heißt, ich kann dieses Ding auch nicht abschotten. Das heißt, und eben eine solche tödliche Mutation, die in der Natur ausstirbt, stirbt in der Massentierhaltung dann eben nicht aus. Und damit habe ich dort diese natürliche Barriere für besonders tödliche Virusmutationen. Die Natur hat da einfach einen Schutzmechanismus eingebaut, und der wird in der Massentierhaltung ausgehebelt. Und wenn wir immer reden von Social Distancing und so weiter, dass wir uns eben voneinander fernhalten und das ist die beste Prävention von Pandemien, da muss man sich halt bewusst sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo parallel dazu eine weit größere Anzahl an Lebewesen das genaue Gegenteil machen. Also wir sagen Social Distancing von 80 Millionen deutschen Menschen oder 82 Millionen und parallel dazu leben in unseren Tierfabriken 250 bis 300 Millionen Tiere, die das genaue Gegenteil machen, die Körper an Körper das genaue Gegenteil von Social Distancing machen, nämlich Supercrowding. Ja, und das ist natürlich für langfristige Vermeidung von Pandemien natürlich eine Katastrophe. Und je früher wir diese industrielle Nutztierhaltung loswerden, umso klüger wären wir als Menschheit. Und wir nennen uns Homo Sapiens und wir sollten uns diesen Titel auch irgendwann einmal verdienen.
Ja, ach, schockierend. Ja, krass. Ja, Wahnsinn. Man kann sich das gar nicht vorstellen mit diese Summen, so über das 250 bis 300 Millionen Tiere, die parallel genau das Gegenteil machen, als das, was wir machen, um die Covid-Krise zu meistern. Und das ist ja ziemlich dämlich von uns als Menschheit, dass wir davor irgendwie die Augen verschließen. Aber warum, da ist es dann gleich so die nächste Frage in meinem Kopf, warum fällt es uns als Mensch tatsächlich so schwer, diesen Punkt Ethik, Ausbeutung und Tierleid wirklich zu sehen? Ne? Und halt wirklich die ganzen Fakten, die es ja nun mal gibt und die wir auch regelmäßig im Fernsehen sehen, wenn da irgendwie Bilder gebracht werden, wie es tatsächlich aussieht in Schweinemastanlagen und so weiter, dann hat jeder, der noch Tiere isst, dann erstmal keinen Hunger mehr für ein, zwei Tage und am dritten Tag greift er trotzdem wieder zum Billigfleisch oder zur Wurst. Also woher kommt das, dass wir das als Mensch nicht sehen wollen oder nicht sehen können und uns einfach darüber hinwegsetzen, weil unser Hunger nach Fleisch und tierischen Produkten generell größer erscheint? Hast du da irgendwie eine sinnvolle Erklärung?
Ja, ich bin vieles aber kein Psychologe, aber natürlich mache ich mir über dieses Thema natürlich auch Gedanken. Das hat wohl was mit erstmal Verdrängung natürlich auch zu tun, dann natürlich auch mit der Werbung. Also man kann sich ja in dieser Welt so die Realität aussuchen, an die man glaubt. Also das kann die richtige Form von Realität sein oder eine Scheinrealität. Und die Werbung suggeriert man natürlich, auch wenn du sagst, jetzt, es gibt ja immer wieder Berichte, aber weit öfter sehe ich in der Werbung natürlich idyllischere Bilder im Zusammenhang mit Fleisch. Und wenn mir das einfach genehmer erscheint und noch dazu mein soziales Umfeld, das ja auch wunderbar verdrängt und mir keinen Druck macht, dann kann ich das natürlich beiseite schieben. Da braucht es einfach eine gewisse Form von, ja, wie soll ich sagen, und vor allem, wenn das eine Verhaltensweise ist, die in der Gesellschaft einfach durch Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende einfach drinnen ist. Beim Rauchen war es vielleicht anders, weil es hat wahrscheinlich in Deutschland nie mehr als 50% der Bevölkerung geraucht. Aber beim Fleischkonsum ist doch so, dass wir einfach von einem Niveau von 99% ausgehen. Und das sind solche Verhaltensänderungen und wo man dann das Gefühl hat, dass sich quasi diese ganze Dynamik kippt. Ein bisschen schwieriger, dass man dann auch auf politischer Ebene zum Beispiel dann die ganze Sache zum Kippen bringt. Dann natürlich auch diese ganzen Lobbyismusverbindungen der Agrarindustrie und sei es nur in Richtung Medien, durch Inserate oder in Richtung Politik. Wir haben in jedem Parlament in Europa bei den rechtskonservativen Parteien meistens Leute sitzen, die selbst industrielle Nutztierhaltung betreiben. Man sieht es an der Gesetzgebung, wie dann versucht wird, zum Beispiel solche Aufdeckungen zu kriminalisieren. Wenn man schaut, dass auch in Deutschland oder aus Österreich, wo ich herkomme, dass dann immer wieder Gesetzesinitiativen lanciert werden, wo man versucht, nicht die Tierquälereien, die man da aufdeckt, zu bekämpfen, sondern die Aufdeckungen zu kriminalisieren, wo man dann eben versucht, quasi dieses Aufbäumen der wirklichen Realität im Vergleich zu dieser Scheinrealität der Werbung zu unterdrücken. Was eigentlich ein Wahnsinn ist, eigentlich ein Anschlag auch auf die Pressefreiheit, auf den Undercover-Journalismus, der dann immer wieder von einigen, soll ich sagen, ein bisschen aufmerksameren Journalisten und Journalistinnen dann abgewürgt wird, Gott sei Dank. Ja, es ist halt momentan so ein offener Kampf, aber ich glaube, dass wir den insofern gewinnen werden, weil wir noch ein paar Trümpfe in der Hand haben. Und das sind einerseits einmal die einfach faktischen Notwendigkeiten. Wenn wir überleben wollen, dann müssen wir was verändern. und auch die Technologie und Innovation. Also das ist etwas, was vielleicht in der Umwelt- und Tierschutzbewegung nicht immer früher schon so groß gesehen wurde, aber für mich war das immer ganz wichtig. Wir haben gesagt, okay, wenn wir das gewinnen wollen, dann brauchen wir super Alternativen, gegen die man sich dann, vor denen man sich dann nicht mehr entziehen kann. Und möglicherweise muss man sogar wirklich Fleisch produzieren, nur halt nicht mehr von toten Tieren und viel effizienter, als wir das derzeit tun, um dann wirklich das Ganze zum Kippen zu bringen. Und auch da ist noch keine Garantie. Aber ich denke halt, je mehr Möglichkeiten, mit je mehr Parallelstrategien wir arbeiten, umso höher die Chance, dass wir das gewinnen. Und ich bin echt schon optimistisch, dass wir es gewinnen, weil wir es einfach gewinnen müssen. Sonst verlieren wir nämlich alle im Kollektiv. Und deshalb auch ein Plädoyer vielleicht an alle, die hier mit zuhören. Mein persönlich, eines von meinen Plädoyers ist immer auch, dass wir nicht nur sagen, und der Weg, den ich jetzt gehe, das ist der einzig richtige und alles, was ein paar Millimeter von mir abweicht, wird dann schon ein bisschen bekämpft, sondern dass es einfach nebeneinander steht. Es gibt Menschen, die natürlich sagen, okay, ich brauche, also technologische Ansätze will ich gar nicht haben, weil ich möchte mich vollwertig biologisch von meinem Garten vegan ernähren und da braucht er nicht irgendwie gezüchtetes Fleisch aus irgendwelchen Fleischbrauereien. Das will ich alles nicht haben, aber ich bitte zumindest einfach mal, diese Strategien einfach auch zu tolerieren und vielleicht sogar zu unterstützen, weil ich glaube, dass es eben sehr viele Wege nötig sind, parallel, um sicherzugehen, dass wir die industrielle Nutztierhaltung rechtzeitig loswerden, rechtzeitig in dem Sinne zumindest, bevor sie uns los wird. Für die Tiere, die bis dahin natürlich durch dieses System noch durch müssen, da.
Das ist schon grausam genug, wie viele Tiere bis dahin noch sein müssen, auf jeden Fall. Aber was meinst du, weil du sagst ja, dass du optimistisch bist, dass wir das hinkriegen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Weil ich glaube, so 8 bis 12 Jahre oder so ist ja so immer so die Zahl, die bei mir irgendwie im Kopf ist, dass wir in dieser Zeit ganz viel anstoßen und umstellen müssen, um die Klimakrise generell anzugehen. Trifft das dann auch auf deinen Bereich zu, den du gerade genannt hast, oder haben wir da noch ein bisschen mehr Luft? Und ist das überhaupt realistisch, in dieser doch kurzen Zeit so eine Revolution
Diese konkreten Zeiträume sind immer schwierig. Im Prinzip ist es eigentlich jetzt schon verdammt spät und wir hätten das schon längst schaffen müssen und jedes Jahr ist natürlich ein vergeudetes Jahr, wo wir so weitermachen. Aber gerade zum Beispiel bei Pandemien, das sind, wenn wir dieses Beispiel nehmen, also bei der Klimakrise ist natürlich etwas, wo man sieht, man kann die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre jedes Jahr messen, man kann die Temperaturkurven weltweit messen und man sieht einfach eine gewisse Tendenz und man kann dann natürlich berechnen, okay, genau wissen wir es nicht, wie es in der Zukunft weitergeht, wie Rückkoppelungseffekte, die dann eintreten und vielleicht andere Effekte, die uns das Ganze ein bisschen, wie soll ich sagen, etwas drosseln. Aber im Großen und Ganzen sieht man Kontinuität. Aber bei Pandemien ist es zum Beispiel ganz anders. Das sind ja plötzlich Ereignisse, die kommen aus dem Nichts quasi und sind dann plötzlich da. Und das kann natürlich sein, dass das morgen soweit ist oder es ist jetzt schon soweit und wir wissen es gerade noch nicht. Oder vielleicht in 50 Jahren nicht. Und dann kann man natürlich auch nicht wirklich sagen, wann wir reagieren müssen, um das zu verhindern. Am besten ist natürlich, wenn man etwas sehr Riskantes betreibt, was jederzeit eine Pandemie auslösen kann, dann ist natürlich am besten, man hört sofort damit auf. Aber auch wenn man in 5 Jahren damit aufhört, kann es sein, dass man die Pandemie verhindert oder auch in 20 Jahren oder vielleicht ist es auch in 5 Jahren zu spät. Das kann man bei so singulären Ereignissen weniger gut sagen. Bei den Antibiotika ist es auch so eine gewisse Kontinuität, da kann man schon eher an Zeiträume rechnen, weil da sieht man einfach so diese Zunahme der Multiresistenzen weltweit bei den Bakterien. Da ist eine gewisse Kontinuität dahinter. Aber da wage ich jetzt auch nicht genau einen Zeitpunkt zu sagen, wo wir aufhören sollten. Am besten wäre natürlich, wenn wir jetzt unsere Antibiotika schützen würden. Also wir sind sonst schon sehr viele Menschen. Wir brauchen auch in der Humanmedizin sehr viele Antibiotika und wir züchten auch dort schon Resistenzen. Und eigentlich ist das eh schon schlimm genug. Und dass man dann noch die vierfache Menge von dem, was wir in der Humanmedizin verwenden, in der Massentierhaltung verramschen, das ist schon besonders bescheuert. Und da wäre es natürlich am besten, lieber heute als morgen mit diesem Unsinn aufzuhören. Insofern, ja, Zeit, eigentlich gibt es keine Zeit, aber wir müssen einfach weiterschauen. Wir müssen die Alternativen gut hinkriegen, auf die Katastrophen, die uns drohen, aufmerksam machen, vielleicht uns auch ethisch weiterbilden als Menschheit, sofern das möglich ist, bis zu einem gewissen Grad. Und das muss alles Hand in Hand gehen. Und dann werden wir das System kippen. Das kann auch immer schnell gehen. Also ich habe vor 20 Jahren schon in meinen allerersten PowerPoint-Präsentationen gesagt, es können Pandemien ganze industrielle Nutzterhaltungszweige umbringen. Und die Leute haben gesagt, na, das ist jetzt irgendwie so eine Vision. Und ob das so realistisch ist. Und wenn man schaut, vielleicht haben es nicht alle mitbekommen, aber die meisten schon, im November 2020 in Dänemark ist es innerhalb von wenigen Tagen genau passiert. Die größte, genau, die größte, Nerzen, Pelz, ne? Die größte Pelzindustrie der Welt, also die größte Nerzindustrie der Welt, ist innerhalb von wenigen Tagen komplett kollabiert. Genau aus diesem Grund. Es ist eine Pandemie, keine neue, ausgebrochen dort, aber es gab eine Mutation von SARS-CoV-2 und diese Mutation hat sich unter den Nerzen rasant ausgebreitet und ist dann wieder zurück auf den Menschen übergesprungen und man hat dann einfach ja in einer Panikaktion die gesamte Nerzindustrie gekillt in diesem Land und man wird sie auch nicht mehr aufbauen. Also das heißt, diese 17 Millionen in dem kleinen Land Dänemark, 17 Millionen Nerze, das Ding ist kollabiert. Das heißt, das war jetzt noch nicht eine weltweite Revolution in dem Sinn, dass ganze Massentierhaltungszweige weltweit kollabieren, aber man sieht, wie schnell es geht. Hätte im Oktober irgendjemand gesagt, die dänische Nerzindustrie, die extrem stark ist, auch wirtschaftlich und so, die wäre innerhalb von einem Monat weg, mehr oder weniger, dann hätte jeder nur gelacht. Und so schnell kann es gehen. Wenn in der Schweinehaltung irgendwann einmal irgendein Virus so mutiert, dass es auf den Menschen übertragbar ist und uns vor extreme Gefahren stellt, dann kollabiert dieses System im Nu. Also dann, es kann natürlich sein, dass das nicht passiert in absehbar, aber die Gefahr, die gibt's immer. Und gerade Schweine sind zum Beispiel eben von ihrer Physiologie uns Menschen eben so ähnlich. Das heißt, und sehr empfänglich für Viren von allen möglichen Seiten, also Vogelgrippe auch und also von allen Seiten empfänglich. Reservoire für Mutationen werden wahnsinnig schlecht gehalten, haben schlechtes Immunsystem, werden in Massen gehalten. Ja, eine mögliche Quelle. Und ja, sowas kann immer passieren, immer passieren. Und
deswegen muss man handeln und die Industrie und die Politik sollten ja auch handeln. Was wären denn deine, ja. Du hast ja bestimmt schon lange diese Forderung an die Industrie und die Politik. Was sind denn die Top 5 oder 3 oder irgendwelche, die du sagen würdest, wenn du jetzt irgendeinen von den Menschen vor dir hättest und sagst, okay gut, Kurt, ich mach das, was du mir jetzt sagst, schieß mal los, was muss ich wann angreifen? Was müssten die Reichen und die Mächtigen der Welt tatsächlich mal sofort als erstes?
Ja gut, wenn ihr die Zusage hätte, dass das passiert, was ich mir wünsche, dann würde ich die industrielle Nutztierhaltung sofort einfach verbieten lassen weltweit. Aber das spielt es natürlich nicht so. Und insofern sind die realistischen Forderungen, die wir haben, meistens etwas kleinere Schritte als gleich ein Verbot der industriellen Nutztierhaltung ansatzlos. Und diese kleineren Schritte wären zum Beispiel, dass man mal die Steuern verändert, also sowas wie Carbon Tax zum Beispiel vielleicht. Oder wenn man sich anschaut, dass zum Beispiel pflanzliche Milchalternativen in Deutschland höher besteuert werden als die Kuhmilch, obwohl der Klimaeffekt genau umgekehrt ist, dann machen wir da das genaue Gegenteil. Also ein Lenkungselement, das wir hätten, verwenden wir genau verkehrt rum. Also für das unökologische Produkt, das wird unterstützt und die ökologischere Alternative, die wird bestraft und das gehört einmal sofort verändert. Also wir müssten unser Steuersystem auch bei den Mehrwertsteuern ökologisieren und das wäre mal ein Lenkungselement, ein kleineres. Dann natürlich gewisse Tierschutzauflagen, Agrarförderungen an diese Tierschutzauflagen und eine Extensivierung der Tierhaltung zum Beispiel koppeln. Pflanzliche Alternativen nicht, wie wir es bisher tun, bekämpfen. Teilweise, also passiert ja auch die Politik ist ja nicht, zieht nicht an einem Strang. Da gibt es verschiedene Akteure. Und da gibt es ja immer diese Ideen, dass man zum Beispiel das Labeling von pflanzlichen Produkten erschwert, indem man sagt, ihr dürft das nicht Burger nennen oder ihr dürft das nicht Milch nennen. obwohl Sojamilch ein Begriff ist, den es seit Jahrhunderten gibt, aber plötzlich darf man das dann nicht mehr nennen. Kokosmilch darf man Kokosmilch nennen, Sojamilch, aber nicht Sojamilch, Kuhmilch ist ja. Kuhmilch.
Und Scheuermilch als Putzmittel darf Milch heißen.
Ja, genau, und das ist alles eigentlich totale Willkür, totaler Lobbyismus, Gesetzgebung, das muss einmal weg. Stattdessen braucht man eine Gesetzgebung, die eben wirklich ökologischere, tierfreundlichere, was auch immer, Produkte einfach unterstützt. Und ja, das wäre mal eine Realforderung an die Politik. Also wenn man schon sagt, das sofortige Verbot der industriellen Nutzhaltung schaffen wir nicht, dann wenigstens diese Sachen. Und dann gibt es noch viele andere Sachen, dass man zum Beispiel sagt, Kochausbildungen, niemand wird mehr gezwungen, dort Fleisch zu kochen. Es gibt auch vegane Kochausbildungen, eine Grundversorgung mit rein pflanzlichen Menüs in allen öffentlichen Einrichtungen verpflichtend und dann natürlich bei den Klimakonferenzen einfach die Ernährung, die muss da drauf. Also das ist ein so relevantes Thema, selbst wenn man nur die FAO, die UNO-Landwirtschaftsorganisation nimmt und nur die Emissionen, wenn wir nur mal zum Anfang kommen, und nicht die Opportunitätskosten mit einrechnet. Selbst dann ist ja die Ernährung welt- oder die Tierhaltungsernährung, also die Ernährung mit Tierprodukten, weltweit zumindest so wichtig wie der gesamte weltweite Verkehr. Und natürlich muss es bei der Agenda von jeder Klimakonferenz dann auch entsprechend zumindest genauso wichtig besprochen werden. Und das ist nicht der Fall. Und dann natürlich wäre ideal, natürlich, wenn man statt sie zu bekämpfen, pflanzliche Alternativen und vielleicht auch gezüchtetes Fleisch und solche Technologien eben nicht mehr bekämpft, sondern eben fördert. Das wären so klassische politische Ziele, die man fordern kann, und das wären also die realistischen Ziele.
Finde ich gut. Meine Stimme hätte
es. Es wäre alles gut begründbar. Ja. Also niemand wird darunter leiden. Man wird nicht massiv mit Verboten reingehen, was oft ein bisschen unpopulär ist, sondern das schrittweise. Aber natürlich, eigentlich müssten wir für radikalere Maßnahmen setzen. Nur das ist halt schwierig. Ja. Insofern solche eher realistischen Maßnahmen.
Ja, find ich sehr gut. Auch sehr gut begründbar, und halt ja, die Fakten sprechen halt für sich schon seit mehreren Jahren oder Jahrzehnten sogar. Deswegen ist mal an der Zeit, genau das umzusetzen. Für alle, die jetzt zuhören und selbst noch Fleisch konsumieren und jetzt noch nicht pflanzlich sich ernähren, gibt es denn aus rein Klima- und Umweltgründen betrachtet, also wenn man nur diese Brille auf hat, überhaupt eine Möglichkeit, mit gutem Gewissen tierische Produkte zu konsumieren?
Eigentlich nicht, denn auch die Tierprodukte, die jetzt, wenn man es nur eng betrachtet, nur aus der Klimabrille, noch die am wenigsten schlechte Bilanz haben, schneiden im Vergleich zu den pflanzlichen Alternativen zu diesen Produkten immer viel schlechter ab. Insofern, wenn man rein aus Klimaschutzgründen sagt, man will möglichst optimal leben, dann sollte man die Tierprodukte möglichst weglassen, weil es einfach keine klimafreundlichen Tierprodukte gibt. Das ergibt sich einfach aus der Verlängerung der Nahrungskette. Das ist einfach per se etwas sehr Ineffizientes. Und das könnte man argumentieren, aber nicht Verlängerung der Nahrungskette ist doch, wenn Rinder auf einer Wiese stehen, wo sie, wo man eh keinen Ackerbau machen kann, oder auf einer Alm. Ja, das mag sein, aber andererseits sind gerade diese Wiederkäuer eben große Methanproduzenten und haben gerade vom Methan her eine besonders schlechte Ökobilanz. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass selbst wenn diese Wiesen einfach bewaldet wären, weil man eben kein Weideland hat, dann würden diese Flächen üblicherweise viel mehr Kohlenstoff aufnehmen können, das Klima dadurch eben viel mehr entlasten.
So, ja, was können denn jetzt die ZuhörerInnen mitnehmen? Weil irgendwie ist es ja tatsächlich aus Klima- und Umweltschutzgründen, wenn man nur rein diese Brille auf hat, eigentlich nicht mehr vertretbar, Fleisch zu essen. Muss denn jeder komplett vegan werden? Oder was kann man denn rein praktisch im Alltag machen, um sich daran zu tasten, auch wenn man jetzt so ein Hardcore-Fleischliebhaber zum Beispiel in der Familie hat und man selbst möchte sich aber mehr und mehr pflanzlich ernähren? Was wären so deine Schritte und Tipps, die du da den Menschen an die Hand geben würdest?
Ja, optimal wäre es natürlich, gerade in Deutschland, wo man wirklich genug Alternativen hat und auch genug Ackerland und oder andersrum, nicht nur Weideland und so. Also wir sind einfach ein Land, wo wir prädestiniert werden. Wir haben super viele Alternativen mittlerweile im Lebensmittelhandel an pflanzlichen Produkten, die eben Tierprodukte gut ersetzen können, die auch weniger ungesund sind, zumindest einmal, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Auf jeden Fall, dass die bessere Alternative sind. Ich denke, wenn wir das, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn wir das geschafft haben, früher schon, als viel weniger Alternativen gab, diesen Umstieg in der Ernährung zu schaffen, dann denke ich, die meisten Menschen müssten das irgendwie schaffen. Aber ich würde mal sagen, jeder Schritt weg von Tierprodukten hin zu ökologischeren Alternativen ist natürlich ein guter Schritt. Aber ich möchte jetzt niemandem sagen, du kannst dich ausruhen, wenn du einfach ein paar Schritte gehst und dann ist es schon genug. Im Prinzip sollten wir die industrielle Nutztierhaltung einfach eben, wenn man vor allem nicht nur aus Klimaschutzgründen das Ganze betrachtet, wir sollten sie einfach wirklich so schnell wie möglich loswerden. Und das heißt halt auch, dass man diese Produkte gar nicht mehr konsumiert. Und die Sache mit den Bio-Alternativen, naja, das ist jetzt eine eigene Diskussion, die wir jetzt am besten nicht mehr anzetteln. Aber rein aus ökologischer Sicht, gerade aus klimaschutztechnischer Sicht, ist es so und so auch keine Alternative, weil die Tiere eben ja trotzdem sehr viele pflanzliche Ressourcen brauchen und gerade Rinder zum Beispiel und Wiederkäuer eben, was das Methan betrifft, eine besonders schlechte Treibhausgasbilanz haben. Also rein aus dieser Sicht ist Biofleisch keine Alternative. Insofern, ja, wer es schafft, soll es machen. Und je mehr wir das schaffen, umso besser werden auch die Alternativen. Das Vorhandensein der Alternativen, die werden auch dann billiger in den Supermärkten und wird es noch leichter für die Nächsten, dass sie dann ja, auch absolut. Den Schritt schaffen.
Da möchte ich jetzt auch nochmal, weil du das gerade angesprochen hast, wenn wir das schon geschafft haben, in der Zeit, wo es jetzt noch nicht so viele Alternativen gab, also vor 4 Jahren sah das auch deutlich noch anders aus, aber auch ich habe es geschafft und heutzutage ist es wirklich in jedem Supermarkt oder selbst im Discounter gibt es wirklich eine Handvoll oder sogar mehr als vegane Produkte zur Auswahl und das finde ich einfach großartig, weil das wird ja jedem, der da einkaufen geht, so leicht gemacht, einfach mal das andere auszuprobieren. Und das ist so das, was mir hilft und was ich dann auch Bekannten oder Freunden mitgebe, die es einfach mal probieren wollen, macht das. Einfach mal nicht aus dieser Verzichtbrille, weil man immer denkt, okay, mir fehlt irgendwas geschmacklich oder so. Und das stimmt überhaupt nicht. Ich finde, die Alternativen sind so nah dran an dem Original. Und was gibt es denn Besseres, wenn du trotzdem den Geschmack hast, den du magst, aber ohne Tierleid, ja, und ohne all die ganzen negativen Folgen für den Planeten, für die Gesundheit der Menschen, für alles, dann warum nicht? Ne? So, go for it. So, worauf warten wir noch? Und deswegen, ich finde es großartig, dass du all diese Insights mit uns geteilt hast und nochmal die Zusammenhänge deutlich besser erklärt hast, als ich das jemals könnte. Und deswegen ganz vielen Dank, lieber Kurt, für den tollen Ausflug in die ganzen Zusammenhänge, was unser Tier, Fleisch, Konsum mit uns, mit unserem Planeten und natürlich auch mit dem Klima anstellt.
Ja, danke auch und danke dir auch für dieses Abschlussplädoyer, das du gehalten hast. Das war nämlich super.
Schön, das freut mich. Gut. Ja, für alle, die jetzt noch mehr weiter in dieses Thema einsteigen wollen, guck unbedingt die Shownotes, da verlinke ich auch noch einige weitere Quellen oder ja, Fakten, die man nochmal nachlesen kann und noch ein paar tolle Kochbücher, die es ja weiß Gott auch viele auf dem Markt gibt und es ist sehr, sehr lecker, die pflanzliche Ernährung und man muss es einfach mal ausprobieren. Ja, danke Kurt, dass du dabei warst.
Danke Marina, danke an alle, die sich das anhören, die auch bereit sind, nächste Schritte zu gehen in eine bessere Zukunft.
Genau, schönes Schlusswort. Mach's gut, Kurt.
Danke ebenfalls. Ciao.
Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir, dass die knallharten Fakten und die wissenschaftliche Lage unserer Ernährung, der ganzen Agrarwirtschaft, diese ganzen Folgekosten unserer Ernährung für die Umwelt, für das Klima, neben dem ganzen Tierleid, das ist einfach ziemlich erdrückend. Und wenn man sich das alles so zu Gemüte führt, dann Geht es eigentlich auch nicht anders, dass jeder einzelne von uns seine Ernährungsgewohnheiten zumindest kritisch hinterfragen sollte? Und auf jeden Fall, das ist mein großer Wunsch, dass du dich an dieses Thema pflanzenbasierte Ernährung rantraust, die vegane Ernährung, dass du da dich einfach mal reinstürzt und diese ganz neue Welt für dich entdeckst. Dabei geht es nicht darum, dass du von heute auf morgen komplett auf alle tierischen Produkte verzichten solltest und musst, auf gar keinen Fall. Es wäre super, wenn du das kannst, wenn du das willst, dann go for it. Und es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Beitrag. Aber wenn du dich jetzt erstmal mit dem Thema näher beschäftigen willst, guck unbedingt in die Shownotes, da habe ich noch ein paar Quellen verlinkt, die zu dem ganzen Thema einfach. Und probier es aus, lass einfach mal Fleisch weg, die Wurst weg. Und der Supermarkt, ganz ehrlich, ist voll von alternativen Ersatzprodukten, ja. Und die schmecken wirklich gut. Man braucht kein Fleisch und keine tierischen Produkte. Also wenn du Angst hast, okay, ich muss auf irgendwas verzichten und es schmeckt mir doch so gut, trau dich, probier mal. Egal welches Produkt im Supermarkt aus, was es gibt, oder mach's selber. Und da möchte ich auch noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Falls du Unterstützung brauchst an deiner Seite in den Weg in deine vegane Ernährung. Ich habe im letzten Jahr auch ein Fernstudium gemacht zur veganen Ernährungsberaterin. Es ist staatlich zertifiziert und ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich dabei unterstützen kann, wenn du irgendwelche Fragen hast. Ja, ich bin da für dich und den Link zu meiner Webseite und zum Instagram-Kanal, da gibt es auch kostenlosen Content, den ich mit dir teile. Findest du in den Shownotes, da steht alles, komm gerne rüber. Und sonst, ja, es ist einfach Zeit, wie Kurt schon sagte, für eine Revolution in unserer Ernährung. Die Zeit ist reif. So, und wir würden uns freuen, Micha und ich, wenn du da ein Teil davon sein möchtest, wenn du Schritt für Schritt in diese Richtung gehen willst und Dinge ausprobierst und Spaß dabei hast. Darum geht es ja bei all unseren Themen hier im Podcast, dass wir dir Gedankenanstöße mitgeben, Inspirationen, aber auch ganz viel zum Nachdenken und ja, dass man nach dem Hören, das ist so unser großer Wunsch, voller Motivation steckt und einfach anfängt. Ja, also ganz viel Spaß dabei und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.